Nun freue ich mich, dass wir miteinander heute diesen Gottesdienst feiern können. Für mich ist das immer schön, wenn man Sie trifft, wenn man zusammenkommt, wenn man Gemeinschaft erlebt. Am schönsten aber ist, wenn man die Nähe des lebendigen Gottes erfährt. Und darum will ich Sie grüßen mit einer Zusage des lebendigen Gottes. Fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Weiche nicht, ich bin dein Gott, ich stärke dich, ich helfe dir auch. Ich erhalte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Wir singen das Lied, dass das wie eine feste Burg ist, die unüberwindlich ist. 201, wir singen das ganze Lied mit allen vier Versen. 201, eine feste Burg ist unser Gott. Wir wollen beten. Herr Jesus Christus, du bist jetzt mitten unter uns und du siehst uns und du kennst uns und du weißt auch, wie wir ein ängstliches Herz haben, wie uns dieser Mut des Glaubens oft fehlt. Und wie wir auch in den vergangenen Tagen so oft dir untreu waren, im Zweifel und im Unglauben. Und da kommen wir jetzt zu dir, damit du unseren Glauben wieder stark machst. damit du ihn festmachst, damit wir an dir hängen und dir vertrauen. Wir können jetzt vor dir bloß all das bekennen und aussprechen, was Sünde und Unrecht in unserem Leben ist, und danken dir, dass bei dir viel Vergebung ist und dass du auslöschen und wegnehmen willst, was uns belastet und was uns anklagt. Und wir bitten dich, dass du jetzt jeden von uns durch dein Wort ansprichst in dieser Morgenstunde, dass wir als veränderte und erneuerte Menschen von hier weggehen. Und wir wollen jetzt in der Stille dir alles sagen, was jeden ganz persönlich bewegt. Wir beten in der Stille. Wenn ich dich anrufe, so erhörst du mich und gibst meiner Seele große Kraft. Amen. Wir hören den Jugendchor mit einem Lied, Liebe den Herrn von ganzem Herzen. Wir warten noch einen Moment, lassen Sie den Chor geschwind singen. Wir wollen zuerst den Chor hören, Liebe den Herrn von ganzem Herzen. Miteinander den Psalm 139 beten. Ich möchte Sie bitten, dass Sie das in Ihrer Bibel aufschlagen, Psalm 139. Und wir lesen es einfach miteinander so am Stück. Von der Nähe Gottes, die uns umgibt, Herr, du erforschest mich und kennest mich. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von ferne. Ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst alle meine Wege. Denn siehe, es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, Herr, nicht schon wüsstest. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu hoch. Ich kann sie nicht begreifen. Wohin soll ich gehen vor deinem Geist? Und wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht? Führe ich gen Himmel, so bist du da. Betete ich mich bei den Toten, siehe, so bist du auch da. Nähme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Spräche ich, Finsternis möge mich decken und Nacht statt Licht um mich sein, so wäre auch Finsternis nicht finster bei dir und die Nacht leuchtete wie der Tag. Finsternis ist wie das Licht, denn du hast meine Nieren bereitet und hast mich gebildet im Mutterleibe. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke. Das erkennt meine Seele. Es war dir mein Gebein nicht verborgen, als ich im Verborgenen gemacht wurde, als ich gebildet wurde unten in der Erde. Deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet war, und alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten und von denen keiner da war. Aber wie schwer sind für mich, Gott, deine Gedanken. Wie ist ihre Summe so groß? Wollte ich sie zählen, so wären sie mehr als der Sand. Am Ende bin ich noch immer bei dir. Ach Gott, wolltest du doch die Gottlosen töten, dass doch die Blutgierigen von mir wichen. Denn sie reden von dir lästerlich, und deine Feinde erheben sich mit frechem Mut. Sollte ich nicht hassen, Herr, die dich hassen, und verabscheuen, die sich gegen dich erheben? Ich hasse sie mit ganzem Ernst, sie sind mir zu Feinden geworden. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich's meine. Und sieh, ob ich auf bösem Weg bin, und leite mich auf ewigem Wege. Wir hören ein Loblied vom Jugendchor. Nun wollen wir unsere Lieder singen, unserem Gott. Ein Lied des Mutes und der Zuversicht, ist Gott für mich, so trete gleich alles wieder mich. 250, die Verse 1 und 2 und 5 und 6. 250. Es ist schön, wenn Sie das auch noch in den nächsten Tagen wiederholen können und sagen können, nichts nimmt mir meinen Mut, kein Unheil mich betrübt, weil mich mit Flügeln decket, mein Heiland, der mich liebt. Wir haben heute den Abschluss unserer Reihe über den zweiten Timotheusbrief und stehen heute am Kapitel 4. Wir werden nächstes Mal anfangen mit einer Reihe über die Passionswoche hinweg, Gegenstände der Passion Jesu. Gegenstände der Passion Jesu am Sonntag, ich glaube, ich habe es vergessen hinzuschreiben auf den Zettel, ist die Parfümflasche dran. Parfum. Gut, da kommen wir dran. Und jetzt 2. Timotheus 4 von Vers 16 bis Vers 22. Bei meinem ersten Verhör stand mir niemand bei, sondern sie verließen mich alle. Es sei ihnen nicht zugerechnet. Der Herr aber stand mir bei und stärkte mich, damit durch mich die Botschaft ausgebreitet würde und alle Heiden sie hörten. So wurde ich erlöst aus dem Rachen des Löwen. Der Herr aber wird mich erlösen von allem Übel und mich retten in sein himmlisches Reich. Ihm sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Grüße Priska und Aquila und das Haus des Onesiphorus. Erastus blieb in Korinth. Trophimus aber ließ sich krank in Milet, so wichtige Stelle, dass auch in der Urchristenheit Menschen krank geworden sind. Auch wenn sie glauben, kann man krank werden. Wir haben am Dienstag viel darüber gehört im Bibeltraining. Beeile dich, dass du vor dem Winter kommst. Es grüßen dich Eubulus und Pudens und Linus und Claudia und alle Brüder. Der Herr sei mit deinem Geist, die Gnade sei mit euch. Da wird man ganz still, wenn einer so auspackt und von seiner Not erzählt. In meinem ersten Verhör stand mir niemand bei, es verließen mich alle. Ich habe gedacht, heute sitzen sicher manche unter uns, die sagen, mir ist in der letzten Woche ganz ähnlich gegangen. Ich war ganz allein. Ich hätte jetzt jemanden gebraucht. In diesem schwierigen Augenblick. Und da war niemand da. Es ist mir immer schwer, wenn ich durch die Straßen unserer Stadt gehe. Unser Stuttgart ist so eine schöne Stadt, eine große Stadt, eine mächtige und reiche Stadt. Und da herrscht in den Häusern eine grenzenlose Einsamkeit. Immer mehr Menschen warten nur auf einen, der sie versteht, der Zeit für sie hat, der sie anhört mit dem, was sie bewegt, der Anteil nimmt. Und ganz besonders, wenn wir Schweres haben. Wenn einer durch die Prüfung gefallen ist, wenn einer in einem Wahlgang durchgefallen ist, wenn einer zur Operation muss, wenn einer eine schlimme Nachricht gehört hat. Ich weiß nicht, wie hoch der Prozentsatz ist, aber in den letzten Jahren hat sich die Zahl der ganz allein lebenden Menschen wahrscheinlich verdoppelt. Menschen, die sagen, ich habe keinen. Ich kenne niemanden in dieser Stadt. Ich weiß niemanden, an den ich mich wenden kann. Und dass diese Einsamkeit zur Verlorenheit wird, zur Verzweiflung führt, da ist gar kein weiter Weg. Und manche, die können sich bloß noch über ihre Einsamkeit hinüberretten mit Alkohol und mit Tabletten. Dann, sonst halte ich es nicht mehr aus, da drehe ich durch. Und ganz besonders schlimm ist das, wenn uns jemand angreift, wenn wir verspottet und verlacht sind oder wenn man sich plötzlich unnütz vorkommt. Und man dann sagt, jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich machen soll. Da fehlt jemand, der uns mal in den Arm nimmt. Oder sagen Sie, es wäre gar nicht nötig, bloß einer, der mir die Hand drückt, ganz still und wortlos. Oder vielleicht nicht mal das, einer, der mich nur in die Augen blickt und sagt, es ist gut, hast recht gemacht, es wird gut werden. Einer, der aufmuntert. Ich habe gedacht, wenn man all die Milliarden, die Theo Weigel hortet, auf den Haufen schichtet, oder denken wir mal, alle Industriegüter Westeuropas, wenn man alle Besitztümer zusammennimmt, ist das nicht aufzuwiegen mit einem getreuen Herzen. Wenn Sie einen Menschen wissen, dem Sie vertrauen können und sagen, der steht zu mir, nichts in der Welt ist dem gleichzusetzen. Das wissen nur die, die einsam sind. Das größte Gut, mehr als aller Besitz der Welt, ein Mensch, der in Treue zu mir steht, der mich lieb hat, der mich annimmt. Und wer das nicht hat, der verzweifelt dran. Der leidet darunter an der schrecklichen Einsamkeit. Haben Sie jemand, der Sie lieb hat? Haben Sie jemand, der Sie versteht, der Sie annimmt? Der Ihnen Sicherheit und Selbstvertrauen gibt? Ich möchte an diesem Wort des Paulus drei Dinge zeigen. Erstens, dass man in der Verlassenheit nicht verzweifeln muss. Dass man in der Verlassenheit nicht verzweifeln und nicht zerbrechen muss. Also, ich finde die Szene großartig, die uns Paulus hier so miterleben lässt. Es ist ja immer gut, wenn man einmal auch bei den großen Glaubenszeugen die persönlichen Nöte etwas ahnt. Da werden sie uns viel menschlicher. Da kommen sie uns so nahe, dass man sich plötzlich ihnen ganz verbunden weiß. Zuerst die Haft des Paulus, das muss ja schon schwer gewesen sein, wenn man eingesperrt ist, wenn man nicht mehr raus kann, sein Leben nicht mehr bestimmen kann. Aber dann die grausame Haft. Da sind Menschen, die kommandieren, steh auf, sitz hin, da werden die Ketten angelegt. Paulus war ja ein schwerkranker Mann. Hat er überhaupt seine Medikamente gehabt? Was sind Sie ohne Medikamente? Verstehen Sie? Da ist man doch schon ganz schwach und matt. Und dann das miese Essen. Man muss ja einfach essen, was einem vorgesetzt wird. Und dann endlich kam das erste Verhör. Man geht mit Spannung dem Tag entgegen. Waren manche von ihnen schon in der Haft oder im Kriegsgefangenenlager und sagen jetzt endlich, so ein Moment, auf den man wartet, und dann wird man in den Saal geführt. Das war wahrscheinlich ein öffentliches Verhör und da ist der Saal gedrückt, voll mit Menschen. Und der Paulus guckt so, wissen Sie, wie im Bahnhof. Die Leute gucken, wenn da Leute abholen, ist jemand da und holt mich ab. Ist da jemand am Flughafen geht, der auf mich wartet? Ist da jemand, der still im Saal sitzt und für mich betet? Und dann guckt er, guckt nochmal, da ist niemand. Gar niemand. Er hat doch so viel Schwestern und Brüder in Rom, wo sind sie denn? Das gibt's doch nicht. Und wir damals schon die neronische Verfolgung angefangen haben, und die Christen mussten ins Martyrium, man soll das von uns nicht leicht verurteilen, dass sich da manche sicher aus Angst verkrochen hatten. Aber das tut weh. Paulus sagt, ich trage doch die Fesseln für euch, wo seid ihr denn jetzt? Und ich hätte verstanden, wenn Paulus gesagt hätte, ihr seid mir schöne Fieslinge, ich habe für euch mein Leben gewagt. Ich habe in der Schwachheit meines Leibes euch gedient und jetzt versteckt ihr euch. Ihr seid's nicht wert gewesen. Wissen Sie, dass man so leicht bitter wird in der Einsamkeit? Ich kenne viele verbitterte, einsame und verlassene Menschen. Und das mit der Bitterkeit ist vielleicht noch der letzte Schutz unserer Persönlichkeit, dass wir dann uns zurückziehen und sagen, ich bin ja nicht so schlecht wie die anderen, die jetzt mit mir keinen Kontakt mehr haben wollen und die sich von mir getrennt haben, die Feigen, die sich verstecken, die keinen Mut mehr haben. Und man kann das so schnell weiterführen und sagen, ich habe auch einmal die Christen erlebt. Und mit den Christen ist es immer das Gleiche, sie versagen im entscheidenden Augenblick. Aber in Paulus kommt keine Bitterkeit. Warum denn nicht? Weil er weiß, dass gerade die, die ihn verlassen haben, besonders seine Fürbitte brauchen. Und das ist die Art Jesu. Vater, vergib ihnen. Wir wollen die Schwachen tragen. Wir wollen nichts an uns denken. Es sind immer Leute nötig, die auch dann, wenn Gott ihnen viel auf den Rücken legt, auch noch die Last der anderen mittragen können und sagen, ich will mitleiden für die anderen. Und das Gebet des Paulus war nicht umsonst. Das habe ich nicht hineingelesen, sondern das sagt ja Paulus, es sei ihnen nicht zugerechnet. Ich möchte es ihnen nicht mehr vorhalten. Ich möchte nicht klagen und er wird nicht bitter. Diese Fürbitte des Paulus war ja nicht umsonst. Diese Christen von Rom wurden ja nachher solche mutigen Märtyrer, dass sie singenden Löwen entgezogen sind, dass sie in den Gladiatorenkämpfen ihrem Herrn Ehre gebracht haben. Es ist gut, wenn man da dran denkt. Ich muss auch noch, wenn Gott mir Schweres auflegt, die Schwachen tragen und für andere da sein. Aber das ist wichtig, dass man dann in der Verfolgung, auch dann, wenn Feindschaft kommt, feststeht, wenn wir das Lied gesungen haben, eine feste Burg ist unser Gott, wo ihr Glaube auf den Prüfstand kommt, da ist es wichtig, dass sie sagen, wortwörtlich, hier stehe ich, ich kann nicht anders. Und da hat mich mein Herr hingestellt, ganz gleich, was jetzt auch ist. Ich will an meinem Platz treu sein. Herr Jesus, dir lebe ich, dir leide ich, dir sterbe ich, dein bin ich tot und lebendig. Es gibt so wenig, Christen, die ihren Glauben im Mut bewähren. Wenn wir so allein und verlassen sind, wie Paulus dort in dem Verhör, da fehlt es uns, wenn nur so ein Jugendchor noch mal so schön singen würde. Es wäre so ein Augenblick, das würde einen erheben. Oder wenn die Orgelschallen spielt, oder wenn die Posaunen blasen. Das ist immer schön. Oder wenn man so einen vollen Gottesdienst hat, aber wenn man ganz allein steht. Und Paulus sieht bloß diese grinsenden Gesichter. Der Kaiser mit seiner ganzen Macht, der da auftrumpft. Das alte, untergehende Rom noch einmal mit der ganzen Herrlichkeit steht vor ihm. Und er steht ganz klein davor. Kennen Sie die Not eines Zeugen Jesu, der sich verlassen fühlt in der Welt und sagt, ich bin allein übrig geblieben. Ganz allein und verlassen. Die Bibel versteht das prima. Was einsame Menschen durchleiden, da heißt im Psalm 102, wunderbare Beschreibungen. Ich bin wie eine Eule in der Einöde, wie das Käuzchen in den Trümmern. Ich wache und klage wie ein einsamer Vogel auf dem Dach. Haben Sie es auch schon mal so durchlitten? Sagen, mich hat keiner besucht, als ich krank war. Ich war ganz allein an meinem Ort und niemand ist bei mir, der mit mir betet. Oder im Psalm 22, ich schreie und Hilfe ist ferne, ich bin ein Spotter Leute und verachtet vom Volk. Alle, die mich sehen, verspotten mich, sperren das Maul auf und schütteln den Kopf. Wenn man so verlassen und einsam ist, da kommt's zur Bewährung, ob unser Glaube echt ist. Ganz allein, das kann wohl sein, dass uns der Herr so führt. Ganz allein, ob ihr Glaube dann zerfällt und zerbricht, ob sie bloß noch bitter werden, ob sie das in die Verzweiflung treibt. Ich möchte einen zweiten Punkt hier machen, damit wir es ordnen. Das erste war also, an dieser Verlassenheit darf man nicht zerbrechen. Zweitens, da machen wir eine wunderbare Erfahrung. Jetzt fängt Paulus einfach so an, der Herr aber stand mir bei. Wer? Der Herr, Jesus. Haben Sie das auch erlebt? Der Herr aber stand mir bei. Ich muss zuerst jetzt einmal sagen, dass lange Jahre meines Lebens ich Angst hatte vor der Nähe Gottes. Ich fürchtete mich. Und das ist der Grund, warum Sie oft in der Einsamkeit den Trost nicht erleben. Sie wissen doch noch, wie es Adam und Eva ging. Als sie aus dem Paradies vertrieben waren, da liefen sie davon und verhüllten ihr Angesicht. Sie schämten sich. Und oft ist das so, dass ja wir in der Einsamkeit plötzlich auch spüren, dass wir gar nicht, ja wer kann denn in die Nähe Gottes treten? Unser Leben ist doch voller Sünde, voller Vergehen. Ich kann doch gar nicht zu ihm zurück. Da erzählt die Bibel von Judas, der noch nach dem Abendmahl, als Jesus ihm Brot und Kelch reichte, in die Nacht rennt. Ein Bild, wie wir oft selber uns die Einsamkeit suchen, die Tragik, warum wir in der Einsamkeit zugrunde gehen und verloren sind, ist, weil wir unsere Sünde nicht ins Licht Gottes bringen. Wir müssen in diesem Augenblick merken, jetzt muss was mit Gott bereinigt werden. Und ich darf es Ihnen sagen, Jesus steht da und wartet auf Sie. Und es ist nur eins nötig. Das habe ich bei Billy Graham wieder gelernt. Ich möchte es Ihnen jeden Sonntag so simpel sagen, dass Sie jetzt sagen, Herr, vergib mir meine Schuld und ich möchte doch bloß zu dir. Ich will dich jetzt wieder aufnehmen in mein Leben und möchte dich haben. Wir haben vorhin den Psalm 139 gebetet. Da schwingt auch noch das Ungeheure mit, so diese Angst, von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Es ist mir fast schwer, Herr. Du siehst ja auch das, was im Dunkeln passiert, die Sünde, das Unrecht, das Böse. Und auf einmal merkt man, das ist ja befreiend. Es gibt keinen Platz in dieser Welt, wo mich nicht schützend und bergend die Gegenwart Jesu umfangen könnte. Bettete ich mich in die Hölle, siehe, dann bist du auch da. Es gibt gar keine Hölle mehr. Es gibt keine Traurigkeit mehr, es gibt keine Verlassenheit mehr da, weil Jesus da ist. Und genau wo mich alle Menschen verlassen, wartet Jesus auf mich. Will ich das? Der Herr aber stand mir bei. Will ich das? Will ich ihn haben, dann nehmen Sie ihn auf. Will ich ihn haben, nehmen Sie ihn auf. Der Herr aber stand mir bei.
Und das dürfen Sie die ganze Woche erleben. Und wenn Ihr Leben voller Schuld ist, wenn Sie sagen, ich kann doch gar nicht, nicht, doch Sie können. Was es auch ist, er wartet auf Sie und will Ihnen begegnen. Manche haben da gerätselt, was das ist mit der Löwenrachen. Manche haben gemeint, vielleicht hätte Paulus auch so einen Löwenkampf schon durchleiten müssen. Andere sagten, interessant, das findet sich schon in der jüdischen Literatur, dass etwa der Kaiser Tiberius auch als Löwe bezeichnet wurde. Vielleicht hat man auch diesen Kaiser als Löwen bezeichnet. Ich wurde da vom Schiffankläger errettet. Sie müssen sich mal die Atmosphäre vorstellen. Der schwache Paulus, dem Tod geweiht, mit einem schwerkranken Leib, angefochten, voller Schmerzen, steht in einer höhnenden Masse und erlebt plötzlich, dass der Herr eine unlösbare Situation zum Sieg führt. Und das dürfen Sie in den nächsten Tagen vielfach erfahren und entdecken und genauso erleben, weil Jesus alle Macht hat im Himmel und auf Erden. Eine wunderbare Erfahrung. Wo ich auf Jesus blicke, darf ich Mut haben, brauche ich vor nichts mehr erschrecken. Kein Unheil mich betrübt, weil mich, jetzt dürfen Sie Ihren Namen einsetzen, weil mich mit Flügeln decket mein Heiland, der mich liebt, der für mich sein Leben gelassen hat, dem ich gehöre im Leben und im Sterben. Da ist mein Schicksal bestimmt, da kann nichts mehr geschehen, das ist alles in seiner Hand. Und wenn die Welt voll Teufel wäre, und wenn der Teufel vor Ihnen Barrikaden aufbaut, und wenn Hunderte und Tausende Menschen gegen Sie stehen, ich weiß nicht, wer von Ihnen schon einmal durch die Zeitung geschmiert wurde, natürlich mit lauter Lügen, da stehen Sie ganz allein da und sagen, jeder Asylbewerber bekommt Recht. Aber es gibt Menschen, die auch in unserer Gesellschaft kein Recht mehr haben. Menschen, die geschmäht werden, die verlacht und gejagt werden um ihre Schuld von einer gnadenlosen Welt. Nur Jesus nicht. Er stellt sich zu dem, der gefallen ist. Und legt die Hand auf ihn und sagt, ich hab dich lieb. Und ich bin bei dir. Sie müssen das wissen, ob Jesus bei Ihnen ist. Ob er Sie trägt, ob er Sie hält, ob er Sie umgibt mit seinem Frieden. Noch einen dritten Punkt. Ich ordne es immer gerne ein wenig, damit wir es verstehen. Zuerst war mir also wichtig, dass man in seiner Verlassenheit nicht zerbrechen darf. Viele Menschen zerbrechen, flüchten in den Tod. Da macht man eine wunderbare Erfahrung, nur eine Erfahrung. Jesus ist da, wirklich, wirklich. Und er errettet mich aus des Löwenrachen. Und er wird mich erlösen von allem Übel und mich retten in sein himmlisches Reich. Mein Ende ist vorprogrammiert, wo ich es in die Hand Jesu lege. Selbst meine Todesstunde brauche ich nicht fürchten, nicht einmal das Gericht am jüngsten Tag. Der Herr holt mich heim in seinen Frieden. Wunderbar. Noch ein letztes. Was passierte eigentlich? Was passierte eigentlich? Jetzt interessiert es uns. Wollen wir mal unsere Fantasie wieder spielen lassen. In dem Prozess, was war denn los plötzlich? Der Herr errettet mich von des Löwen Rachen. Ist Paulus frei geworden, freigesprochen? Ich habe keine Anzeichen dafür. Es wäre sicher erwähnt, wenn es so gewesen wäre. Ja, warum triumphiert er dann so? Die Ketten sind nicht abgefallen im ersten Verhör. Das erste Verhör deutet darauf hin, dass sind noch weitere gefolgt. War gar keine optimistische Aussicht. Ja, ist er vielleicht gesund geworden? Das war auch eine Frage, die Paulus sehr bewegt hat, die übrigens viele unter uns auch bewegt. Bestimmt nicht. Das hätte er auch erwähnt. Was ist eigentlich als Wunder geschehen? Waren plötzlich Freunde da? Waren auch keine menschlichen Freunde da? Was ist denn wirklich passiert, was denn Paulus so begeistert in diesem Augenblick? Noch einmal, da sitzt die ganze Schickeria von Rom und da ist die ganze anlaufende Christenverfolgung und der ganze Hass und die Feindschaft dieser merkwürdigen, üppigen Luxuswelt Roms, der Kaiser in seiner Macht. Und was ist denn passiert? Sagen Sie es, was war denn los? Da steht's doch. Damit durch mich die Botschaft ausgebreitet wurde. Wer ein bisschen was von Theologie weiß, da steht im Griechischen das Wort Kerygma. Das ist der konzentrierte Inhalt der Jesusbotschaft. Das ist das kompakte Evangelium. Der Paulus sagt, Leute, ich habe es noch einmal erlebt. Er stand da und wollte den Mund nicht aufmachen. Und jetzt wird er mir so nah sympathisch, wie ich oft feige zurückweichen will und sagen will, im Eisenbahnabteil, ich möchte kein Zeugnis von Jesus geben, ich geniere mich so. Oder in der Schulklasse, oder wo uns das so manchmal schwer wird, im Kollegenkreis. Und der Paulus sagt, und da habe ich auf Jesus geblickt. Und da hat der Herr mich auf einmal von meiner Angst befreit. Und da habe ich diesen Menschen sagen können, es war Totenstille in der Halle. Und ich habe von der Auferstehung Jesu gesprochen, vom Gericht. Dass man sich bekehren muss zum Licht, ganz ähnlich wie es in Caesarea getan hat, vor diesen Königen und vom Landpfleger. So darf er es noch einmal tun. Und das war seine Lebensbestimmung, dass er doch vor dem Kaiser in Rom das Zeugnis von Jesus laut werden lassen muss. Das ist das Wichtigste ihres Lebens. Dass sie in dieser Welt den Ruhm Gottes verkündigen. Und darum hat Paulus zum Timotheus gesagt, du, ich habe meinen Kampf gekämpft. Ich hab's Ziel erreicht. Ich war dem Herrn treu. Ich habe nicht gekniffen vor dem Kaiser, obwohl mir schwer wurde. Ich habe Angst gehabt. Ich war feige. Aber dann hat der Herr mich erlöst aus dem Rachen der Angst. Das meine ich. Das war's. Und dann habe ich ihn bekannt, den auferstandenen Herrn. Jetzt, Timotheus, du bist die nachfolgende Generation. Jetzt bist du dran. Sei du dem Herrn treu. Gib du das Bekenntnis, so wie Jesus es vor Pontius Pilatus abgelegt hat. Jetzt sei du ein treuer Zeuge in aller Einsamkeit. Und wenn du ganz allein stehst und alle gegen dich reden, wenn alle über dich lachen, alle über dich spotten, was auch los sein mag, rede zur Zeit und zur Unzeit. Und auf einmal gelten uns diese Worte des Paulus, mit denen er abschließt. Dem Herrn sei Ehre. Der Herr sei mit deinem Geiste. Die Gnade sei mit euch. Seid Zeugen des auferstandenen Jesus. Amen. Nun singen wir von diesem Lied 250 die Verse 8 und dann 10 bis 12. Der Paul Gerhard ist ja in große Kämpfe hineingerissen gewesen in seiner Zeit, um das Zeugnis des biblischen Evangeliums willen. Damals in Berlin die Auseinandersetzung mit dem großen Kurfürst, die sein Amt gekostet hat. Und viele von Ihnen sind sicher in manche ähnliche Auseinandersetzungen hineingerissen. Wir wollen diese Verse singen und das uns selber auch für unsere Lage übersetzen. Verse 8 und dann von 10 bis 12, nein 13 machen wir, bis 13. Da habe ich es falsch gemacht, das sind 5 Verse, Frau Rieger. 8 und dann 10 bis 13.
wollen beten. Herr, dass du bei uns ausharrst, auch in diesen einsamen Stunden, wenn niemand da ist, auf dem Weg in den Operationssaal, oder wenn wir versagt haben und unsere Schuld uns im Gewissen bedrückt, dann bist du da. Auch wenn alle Menschen mit dem Finger auf uns zeigen, dann weichst du nicht von uns. Du schämst dich unser nicht. Und wir danken dir für diese Liebe, die wir schon so oft erfahren haben, in dunkelsten Stunden. Wir wollen dich aufnehmen in unser Leben, einladen und dir von Herzen vertrauen. Ganz herzlichen Dank, dass wir das fest wissen dürfen und dass uns niemand mehr den Mut nehmen kann. Bekräftige es jetzt durch deinen Heiligen Geist im Leben von uns allen und gebrauche uns dazu, dass wir viele, die einsam und verlassen sind, die Klagen, die wir in den nächsten Tagen treffen und die wir sprechen, dass wir sie ermutigen können, im Glauben festigen können. Herr, erbarm dich über unsere moderne Welt, auch über unsere Stadt, wo so viele Menschen verzweifeln in der Einsamkeit. Mach uns sensibel für Menschen um uns her, die auf jemand warten, der nur ein bisschen Anteilnahme zeigt. Wir möchten dich bitten, dass du uns leitest und auch jetzt zu den Menschen führst, die jemand brauchen, weil sie es nicht mehr aushalten mit sich selbst allein. Wir danken dir für diese Freude, dass nichts diese Gemeinschaft mit dir zerstören kann. Dass du uns fest an deiner Hand hältst. Und dass wir in dieser Freude auch von hier weggehen dürfen. Wir befehlen dir auch all die Kranken an, aber auch alle, die in deinem Dienst stehen, die wir ausgesandt haben in die Aufgaben in der Welt, die heute vielleicht mutlos und verzagt sind, mach du sie fröhlich durch dein Wort. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Nehmen Sie bitte noch einmal Platz. Ich darf Sie jetzt einladen, gleich drüben im großen Saal erzählt meine Frau von den Kindern in den Müllvierteln Kairos. Ich habe nicht gewusst, wie schwierig es ist, in diese Viertel zu kommen. Als wir dort waren, war sogar eine große Angst da, wegen der Weltbevölkerungskonferenz, die vorher stattfand, und wegen eines CNN-Reports haben sie mir gesagt, es sei die Polizei strikt angewiesen, dass keine Fotos mehr gemacht werden dürften. Es ist uns trotzdem gelungen, von dem Gelände aus, wo wir solche Kindertagesstätten bauen, wo immer 250 Kinder aufgenommen werden. Sie können sich diesen wahnsinnigen Schmutz nicht vorstellen. Die gesamte Müllabfuhr wird von den Ärmsten gemacht. Die holen das und die sortieren diesen Schmutz. Wie das riecht, wie dort die Mücken sind. Und dass dort eine Arbeiterliebe geht, die natürlich wie so oft im Reich Gottes von einer Frau begonnen wurde. Natürlich nicht von einer von der Kirche beauftragten Frau, sondern von einer Frau, die den Ruf Jesu gehört hat. Und die Geschichte müssen Sie mal hören. Meine Frau erzählt dann noch von einer anderen Frau, einer Amerikanerin, die das Waisenhaus in Asyut gegründet hat. Dieses Asyut, wo wir genau in der Nacht dort waren, als dort der heftige Regen war und diese große Explosion und alles überflutet war. Wir wohnten dort in dem Waisenhaus, auch dort war alles überflutet, wo wir schliefen. Also meine Frau wird es erzählen, wird interessant werden. Ich lade Sie ein drüben, jetzt im Anschluss, um 11:15 11 beginnen wir pünktlich. Bitte kommen Sie nicht mehr nach. Das stört so. Sondern 11:15, wenn es ausgeläutet hat, wir hier im zweiten Gottesdienst beginnen, machen wir weiter. Und ich möchte dann nach dem zweiten Gottesdienst Ihnen noch ein klein wenig von einem Mann erzählen, der selbst Straßenkind in Brasilien war und heute ein großes Kinderheim leitet in der weiten Pampa hinter Brasilia, und ein paar Bilder zeigen, was Gott durch solche Menschen heute wirkt. Und das so ergreifend, ich danke Ihnen ja, dass wir da helfen dürfen. Sie sollen auch sehen, wo das hingeht, was wir mit unserer Arbeit Hilfe für Brüder unterstützen. Wir essen dann noch miteinander zu Mittag. Dazu möchte ich Sie einladen. Um 1 ist alles fertig. Sie versäumen dann nichts. Ihr Mittagsspaziergang und Ihr Schläfchen kann in Ruhe dennoch stattfinden. Aber kommen Sie um der Gemeinschaft willen. Wir machen es ganz bewusst ein schlichtes Essen. Ich dringe immer drauf, es soll ein Essen sein angesichts der Not der Welt. Wollen wir auch nicht am Sonntag ein kompliziertes Essen, sondern ein schlichtes Essen. Jetzt haben die Frauen schon und Männer seit 8 Uhr schon gekocht, und jetzt ist für über 300 gekocht. Sie sind herzlich eingeladen. Kommen Sie. Vom Sommerlager steht der Frieder Knecht nachher unter der Empore. Da kann man diese Zettel mitnehmen, auch für Ihre Neffen oder Enkeln. Orientieren Sie sich beim Frieder Knecht unter der Empore. Das Opfer heute ist für diese Arbeit in den Müllvierteln von Kairo, für diese Kindertagesstätten, die dort errichtet werden. Stätten, in denen Menschen die Liebe Jesu erfahren. Und da wird einem jedes einzelne Kind ganz groß. Wenn ich da die jungen Buben gesehen habe, wie sie da in der Schuhwerkstatt Schuhe anmessen und wie sie glücklich waren, wie sie Schuhe gefunden haben, die sie meiner Frau schenken konnten, dass wir das anziehen, was sie machen, dass sie was können, dass ihr Leben wertvoll ist. Also für diese Arbeit, die in Handwerk, in praktischer Ausbildung dort geschieht, an Kindern, wo etwas bleibt, ist das Opfer heute bestimmt. Getauft wird heute um 13:30 im Taufgottesdienst Aaron Stefan Bock aus der Werra-Straße 70. Und beerdigt wurde Ruth Schiffmacher, geborene Krummrhein, 89 Jahre, früher in der Bobser Waldstraße. Gertrud Braun, geborene Collin, 91 Jahre, aus der Steinkopfstraße 13. So spricht der Herr: Fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir. Und nun wollen wir um den Segen Gottes bitten. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.